Herzlich willkommen zurück in Folge 4 aus unserem Podcast Ausgezockt, Sucht ungefiltert, betroffen im Gespräch. Heute oder immer noch mit Ali, der mir gegenüber sitzt. In der letzten Folge ging es um die Sportwettensucht an sich und alles drumherum. Und jetzt hatten wir den Bogen schon gespannt Richtung Hilfesystem. Du hast ja schon angekündigt, irgendwann war es soweit, dein Kollege oder ein Kollege hat dir dann die Nummer eines Therapeuten zugeschoben, den hast du kontaktiert.
Genau.
Also, wie hallo, ging es da weiter? Genau.
Hallo zusammen, auch nochmal von mir.
Stimmt, Begrüßung genau. Auch wichtig.
Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid. Wie ging es weiter? Genau, ich habe die Nummer von dem Kollegen bekommen, habe mich dann dort direkt gemeldet, bin am nächsten Tag direkt zum Hausarzt gegangen. War auch für mich ein sehr, sehr schwerer Gang, halt dort zu sagen, ich bin krank, ich brauche Hilfe und ich brauche eine Überweisung zum Psychologen. Ja, damals, also das war dann halt so, ja, der ist irgendwie so, der ist ballaballa. Wie kann man denn zum Psychologen gehen? Also auch jetzt auch auf Hinblick auch auf die türkische Kultur, dann war es da, ja, der ist krank, ne? Der ist krank, der ist da, ja, der ist nicht, hat nicht alle Tassen im Schrank, so. Und ja, also krank ist man wirklich, aber nicht, weil man es sich aussucht oder weil der Mensch ja gestört ist, ne? Aber der braucht einfach Hilfe, ne? Und so, das war der Stand, aber trotzdem war es für mich schon so ein, ja, trauriger Gang zum Hausarzt und dann auch sehr, sehr schwer dem Hausarzt zu sagen, was ich habe. Dann habe ich die Überweisung bekommen und dann stand halt auch drauf, Überweisung hier wegen Spielsucht und allem drum und dran. Und dann, ja, bin ich dann zum Psychologen gegangen, habe mir dann ja einen Termin geben lassen. Der kam halt auch sehr zeitnah, weil die Dringlichkeit war halt auch sehr hoch, ne?
Und wow, da hast du auch Glück gehabt, das, ja, muss man wirklich sagen. Viele, ja, warten da monatelang.
Ja, ich bin da direkt halt mit der Überweisung dahin, hab da auch mein Herz da gelassen.
War das privat oder gesetzlich finanziert? Also durch die Krankenkasse?
Durch die Krankenkasse, genau, super. Durch die Krankenkasse. Und dann wurde ich da auch von einem Arzt erstmal untersucht, also komplett Körper untersucht. Und ja, da kamen halt auch so Fragen, ja, haben Sie Selbstmordgedanken und so. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist schon heftig, schon allein so eine Frage zu hören. Also das hatte ich Gott sei Dank noch nie. Aber man weiß ja nie, wie weit es gekommen wäre, wenn die Hilfe nicht gekommen wäre, ne? Und ich empfehle jeden, ärztliche Hilfe zu holen und auch seinen Liebsten auch das zu sagen,
ja,
damit die Liebsten auch eingeweiht sind. Und auch die Liebsten, die werden euch niemals sozusagen auch im Stich lassen. Nur man muss halt auch eingestehen, ne? Und ja, da war ich halt dann beim Therapeuten. Das fing dann halt erstmal an mit einer Einzelsitzung, jede Woche einmal. Das war mir dann aber deutlich zu wenig. Dann habe ich auch mehrmals gefragt, ich würde gerne in die Gruppensitzungen gehen. Dann war es dann halt, ich glaube sogar im zweiten oder dritten Monat schon so, dass ich dann halt jede Woche einmal eine Einzelsitzung hatte, einmal eine Gruppensitzung. Die Gruppensitzung war wirklich super. Ich hatte ja auch in einer vorigen Folge auch schon gesagt, dass ich dort gedacht habe, dass ich nur ausländische Leute dort sehe. Und ich war der einzige Türke. Und die anderen waren halt wirklich alle deutsch. Und da habe ich mich auch gefragt, wo sind die denn da draußen in den Buden? Die habe ich ja nicht gesehen. Da haben die mir halt auch gesagt, dass die sich halt auch schämen, dass da halt noch Schamgefühl da ist, dass die halt sich verstecken, halt alles online machen oder über andere Leute. Ja, und dann fand ich die Geschichten halt so verblüffend. Da waren auch Ärzte, Anwälte, waren halt auch, ja, Azubis oder halt auch Arbeitslose oder sonst was. Also von querbeet war von, ja, allem etwas da. Also man sagt, viele, zum Beispiel der Arzt, warum soll der Arzt zocken? Weil der hat ja eigentlich Geld. Also, und ich sage auch immer wieder, es geht gar nicht ums Geld. Also Geld. Okay. Ob man, und selbst wenn man sagt, ja, viele reden sich auch ein, wenn ich den großen Gewinn habe, dann höre ich auf. Das ist aber auch einfach nur
ein Trugschluss.
Ein Trugschluss, genau. Man will gar nicht aufhören, weil man diesem Gefühl nachjagt, der Anerkennung, der Liebe oder einfach diesen Tunnel haben will, dass man die Realität ausschaltet. So ist das ja auch zum Beispiel bei den Leuten, die dann halt jedes Wochenende feiern gehen, sich die Birne zu knallen. Ja, und danach halt die Realität nicht drüber nachdenken. Aber was halt jeder weiß, in jeder Sucht ist, wenn sozusagen dieser Rausch dann nachlässt, dann kommt die bittere Realität und die kommt dann halt mit dem Hammer, ne? Die kommt dann halt noch stärker zurück. Ja, und dann sollte es dann Richtung Reha gehen, also Richtung Kur. Ich habe dem auch zugewilligt und der Anwalt hat gesagt, du musst halt sofort, damit du halt auch von der gewohnten Umgebung raus bist. Und zeitgleich, nachdem wir diesen Antrag gestellt haben, kam halt ein Angebot als spielender Co-Trainer. So ein Angebot hatte ich noch nie. Mhm. Und es war zwar in Anführungsstrichen nur eine Kreisliga-Mannschaft, aber für mich hat das wirklich die Welt bedeutet, ne, weil jemand will mich als Co-Trainer haben, also ein Trainer von früher, mit dem ich zusammen auch früher, auch wo uns unsere Wege gekreuzt haben, hat mir das Angebot gemacht. Und dann war ich so glücklich und dann, das war, ging mir sehr nahe. Und dann habe ich auch mit meinem Therapeuten gesprochen und ich habe gesagt, boah, ich würde diese Stelle gerne annehmen. Mhm. Ich weiß, dass die mir gut tun wird, weil diese Verantwortung und Vorbildfunktion, die ich ja noch nie so hatte. Und dann meinte er, er wird davon abraten, hat er gesagt, weil er sagt, ich sehe dich eher in der Kur und dass du da halt noch gestärkter wiederkommst. Da habe ich gesagt, ja, verstehe ich vollkommen, aber bitte gib mir die Möglichkeit. Ich habe gesagt, ich will das probieren. Dann hat er gesagt, ja komm, ich helfe dir dann dabei, dann mach das, dann machst du halt, ist ja ambulant, stationär. Genau. Ne? Also dann waren wir, dann haben wir gesagt, machen wir die Ambulante dann.
Ja, genau, dass du nach Hause kannst danach.
Genau,
ne?
Genau. Und dann habe ich dann ja den Fußballtrainer angefangen und das war dann sozusagen meine Rettung. Ne? Also und auch durch diesen diese Fußballtrainergeschichte hat sich ja auch mein beruflicher Weg geebnet mit der Führungsrolle und Teamleitung etc. Mhm. Da habe ich gemerkt, boah, das tut so gut, anderen Leuten, andere Leute zu motivieren und auch Disziplin vorzuleben. Und da fing es dann halt bei mir an. Jetzt darfst du nicht mehr einknicken, jetzt darfst du nicht mehr in diese Negativspirale fallen, weil die Leute schauen auf dich hoch, die wollen deine Hilfe haben und wenn du selber, sag ich mal, hilfebedürftig bist, ja, kannst du auch nicht anderen Leuten helfen. So habe ich dann gedacht. Mhm. Also man kann auch trotzdem auch Leuten helfen, auch wenn man hilfebedürftig ist, aber dann habe ich mir das so festgesetzt und dann war ich wirklich ein Vorbild, habe das dann auch vorgelebt mit dem Sport und mit dem Verhalten und auch auf dem Platz, neben dem Platz, auch dieser Teamgedanke.
Ja, und der Ehrgeiz, aber jetzt dann anders ausgelegt. Ne?
Genau, und da war es dann wirklich kurios, wir sind in der Saison sind wir tatsächlich aufgestiegen und das war wirklich der Aufstieg auch meines Lebens. Ich sage auch, das Jahr war mein Weg, mein zweites Geburtsjahr.
Ja.
Da bin ich neu geboren, da wurde ich halt ein neuer Mensch, der dann auch anders gegenüber seinen Mitmenschen auftritt, gegenüber sich selber. Und ich sage ja auch in dem Buch, die Kommunikation mit sich selbst ist erstmal die wichtigste. Erst wenn man sie selber liebt, dann kann man auch andere Leute lieben und auch respektieren. Weil ich habe mich selber auch nie respektiert. Ich habe immer gesagt, du bist eine Null, du bist ein Versager, du hast nichts erreicht. Jeder in deinem Umfeld hat das und das sich geleistet und hier und da und du bist hier ihr Leben lang in Kamp-Lippfurt, kommst hier gar nicht raus. Das Einzige, wo du warst, warst du mal vielleicht entfernt oder eine halbe Stunde entfernt von Kamp-Lippfurt. Aber du hast noch gar nicht die weite Welt gesehen, ne? Und halt nichts erreicht. Mhm. So, hab mich selber schlecht gemacht. So, und das, man sagt ja auch, Autosuggestion, das geht ja in Unterbewusstsein. Wenn du ständig sagst, du bist ein Versager, ja, dann bist halt einer, ne? Mhm. Aber du kannst dich auch positiv manipulieren, wenn du sagst, du bist ein Gewinner, du musst auch niemandem was beweisen, du bist liebenswert, du bist so toll, wie du bist. So, dann geht das auch in dein Unterbewusstsein. Und jeder ist dann halt erstmal für sich selber verantwortlich. Und danach kann man dann weitermachen, ne?
Und hast du jetzt in der Therapie so für dich gelernt? Was würdest du sagen? War das Teil deines Therapieerfolgs, so umzudenken?
Genau, also die Kommunikation von mir, die war extrem schlecht. Mhm. Also ich habe wirklich mit meinem Wortschatz eigentlich nur negative Wörter gehabt. Die habe ich jetzt komplett alle aussortiert. Und die Gruppensitzung hat mir sehr viel gebracht, um auch die Geschichten von den anderen zu hören und wie die das auch präsentiert haben. Auch diese Selbstlüge, da haben auch viele sich selbst belogen. Da hat einer, die werde ich auch niemals vergessen, die Geschichte, der meinte, der ist extra in eine Spielhalle gegangen und der war schon 2 Jahre spielfrei und hat dann gesagt im Automaten, ich werde jetzt von diesen 20 Euro, nee, der hat, genau, so war das, der hat 50 Euro mitgehabt, der hat aber 20 Euro sozusagen einen Schein gehabt, den hat er reingetan und die anderen 30 Euro wollte er sich beweisen, dass er die in der Tasche lässt. Dann hat er die 20 Euro verloren und dann ist er da rausgegangen und mit 30 Euro nach Hause. Und dann sagt er, ich habe dem Automaten bewiesen, dass ich nicht weitergespielt habe. Und dann habe ich gesagt, wie kann man das denn so machen?
Schwierig.
Das ist doch, dann sagt er, ich bin weiterhin 2 Jahre spielfrei. Dann haben wir alle gesagt, du hast doch gerade gespielt oder gestern gespielt. Du bist ja jetzt, du hast deine 2 Jahre komplett aufgegeben. Die 2 Jahre starke Hauswand, die du da aufgebaut hast, hast du wieder zertrümmert. Dann meint er, nein, nein, nein. Er hat das wirklich so gesehen und er hat das wirklich so versucht, uns zu verkaufen, dass er der Sieger von diesem Abend war.
Weil er es jetzt kontrollieren kann.
Genau, Genau, ja. Aber das war ja nur ein Betrug für sich selber.
Ja, und häufig der Staat, das genau. Erleben wir dann sehr viel bei von Betroffenen.
Ja, und dann haben wir den Mann dann aber auch danach nicht mehr da so häufig gesehen. Ne?
Ja.
Dann habe ich mir schon gedacht, rückfällig, und der wird dann auch nicht mehr kommen. Dann fühlt man sich ja auch nicht wohl, wenn er wieder da drin ist und dann die anderen sagen, ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren spielfrei, ich bin seit 8 Monaten spielfrei, und der hat jetzt wieder bei Null gestartet, ne?
Ja, aber gleichzeitig hast du ja auch gesagt, das gehört aber irgendwie auch dazu, dass zu 99%, sagtest du, ne, so gefühlt auf jeden Fall, dass es okay ist oder normal ist, Rückfälle zu haben, und gleichzeitig ist es aber umso wichtiger, da transparent zu sein und das zu nutzen als Lernen, wie ich mit meiner Sucht umgehen möchte, was sind so meine Trigger, was sind meine Muster. Was ist da eigentlich passiert? Und das ist ja auch alles Teil der Therapie.
Genau.
Ja.
Ja, wir haben halt damals habe ich dann halt auch gemerkt, also ich wollte auch immer wieder mal aufhören, als ich spielsüchtig war in den 10 Jahren. Aber das war nie, das war immer so was Halbherziges. Und wenn man aufgehört hat, man hat gar nicht aufgehört. Zum Beispiel, ich habe jetzt, Beispiel, mein Gehalt kam, ich habe dann, das war direkt in der ersten Woche weg, noch nicht mehr in der ersten Woche, direkt am ersten Tag gefühlt. Und dann hat man gesagt, ja, jetzt spiele ich nicht mehr, ich bin jetzt spielfrei. Aber man hat so lange nicht gespielt, solange man kein Geld hat.
Da, ja.
Genau. Und das ist ja komplett Selbstverarsche. Und dann war das Geld da, dann konnte sich natürlich nicht zusammenreißen. Dann bist du trotzdem dahin gegangen. Ja, und der Moment, wo ich dann halt tatsächlich diesen einen bitteren Tag hatte, wo ich dann von morgens bis abends geweint habe zu Hause, wo diese Erkenntnis war, danach habe ich wirklich nie wieder gezockt. Ne? Das war wirklich sehr, sehr. Irgendwie, ich habe mich da rein...
So ein Erwachen, ne?
Genau, so ein Erwachen. Also für mich war klar, zockst du jetzt weiter, kannst du dich direkt begraben. Und ich sage auch heute, also ich sage das auch wirklich sehr, sehr krass und radikal, wenn einer mir jetzt eine Waffe an den Kopf halten würde und sagen würde, entweder du spielst wieder oder ich drück ab, dann sage ich, drück ab. Weil da habe ich mein Leben verloren. Mhm. Weil das, also ich sehe diese Spielsucht wirklich als Hölle. Und das ist auch keine, also ja, Flucht vor sich selbst, vor der Realität und sonst was. Aber man muss sich seinen Ängsten stellen. Man sagt ja auch, die Angst führt nur durch die Angst hindurch. Mhm. Und erst dann kann man diese überwinden. Und das habe ich dann auch tatsächlich so gesehen. Und verblüffend ist halt auch, wo ich früher nie darüber nachgedacht habe, ne? Also wenn ich ehrlich bin, dass Leute auch mich mögen. So, dass ich sage, hier, hey, ich war spielsüchtig, hey, ich habe mit 4 Euro einen Audi TT getankt, hey, ich habe im Fußball nichts erreicht, so und so. Oder wo ich zum Beispiel, jetzt hatte ich auch ich habe jetzt eine Fußballmannschaft gehabt jetzt vor kurzem. Ich habe die nur 2 Monate trainiert. Ich habe von 7 Spielen habe ich 2 Unentschieden und 5 verloren. Früher hätte ich gesagt, mein Gott, bist du ein Versager. Heute sage ich, ja, also das ist das Bestmögliche, was ich rausholen konnte gemeinsam mit den Jungs. Mehr war nicht möglich. Ja, daraus lernt man und dann macht man es halt weiter, ne? Und aber ich sage jetzt nicht, dass ich dadurch ein schlechterer Mensch bin. Natürlich macht man auch Fehler als Vorgesetzter, als Mensch, als Trainer, aber hinterher lernt man, ne? Und man muss halt, ich sage immer, wo gehobelt wird, fallen Späne, lernen und Fehler machen. Und einer sagt zum Beispiel, ja, Chef, ich mache gar keine Fehler. Dann sage ich, ja, dann arbeitest du auch nicht.
Ja, und du hast auch selber gesagt, auch wenn du damit so offen umgehst, die Leute mögen dich immer noch. Und das ist ja eigentlich so die Erkenntnis, die man nur haben kann, wenn man wirklich ausprobiert, ehrlich bittere Wahrheiten zu erzählen.
Genau. Ich habe auch damals, als ich die Mutter meiner Tochter kennengelernt habe, beim ersten Date habe ich direkt diese Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, ich bin so und so lange spielsüchtig gewesen, war in Therapie. Wenn du mich deswegen nicht magst, dann lass direkt Kontakt abbrechen. Weil ich habe mir gedacht, so, ich hatte halt immer die Sorge auch, dass die Leute dann erzählen, ja, der Ali ist der Spielsüchtige, der Kranke, der Gestörte. Und ich hatte dann Angst, wenn ich mich dann in eine Person verliebe oder die Person sich auch in mich verliebt und dann, wenn diese Wahrheit rauskommt, dass sie dann sich trennt. Klar, natürlich, viele Menschen, die das nicht kennen, die machen schon einen Schritt zurück oder haben Sorge, oder manche halt nicht, aber viele sagen sich, oh, dann nachher verzockt er unser Haus oder unsere Miete oder so. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, immer von Anfang an die Wahrheit sagen und damit fährst du besser. Und so war das dann halt auch, ne?
Und das war auch alles, ich sag mal so stumpf, Teil deiner Psychotherapie, also das, was du dort gelernt hast.
Mhm.
Also offen zu kommunizieren. Erinnerst du dich noch so an die Anfänge? Warst du da sehr aufgeregt, da solche Dinge auszusprechen anderen Menschen gegenüber?
Ja, ich war sehr ängstlich. Ich habe auch immer, ich mache das ja heutzutage auch noch, weil ich halt mein Thema ist ja Kommunikation. Und ich gucke immer, wenn ich ein Wort sage, was passiert gerade bei dem anderen?
Mhm.
Wie schaut er? Wie bewegt er sich? Was sagt er? Und das war bei dem Therapeuten halt auch so, dass ich halt sehr vorsichtig erstmal angefangen habe. Und da habe ich gar keine Regung gemerkt, also weder positiv noch negativ. Anfangs habe ich gedacht, boah, der ist, glaube ich, so einfach eiskalt, der Typ.
Mhm.
Ja, und dann habe ich gemerkt, aber der lässt mich einfach aussprechen, der urteilt nicht, also komplett frei. So, da habe ich einfach losgelegt, ne? Und habe ich gesagt, okay, da bist du ja richtig, ne?
Mhm.
Ja. Und das habe ich woanders halt nicht gehabt, wenn ich dann woanders gesagt habe, ey, ich bin hier der Zocker, ja, dann haben die Guten halt das Weite gesucht und die Zocker haben gesagt, oh, noch einer von uns.
Mhm. Ja, und ich finde auch, ich bin jetzt immer wieder bei deinem Buch, weil das passt so zum Thema. Da sagst du an einer Stelle, dass du die Erkenntnis gewonnen hast, dass ich die Macht besaß, mein Leben zu verändern.
Genau. Also ich selbst habe ja nur die Möglichkeit, das zu verändern. Also der Therapeut hat mir auch immer gesagt, egal wer dir was sagt, egal ob man dir ein Schreiben vorlegt, egal ob man dir einen Film zeigt, egal ob man dir einen Toten zeigt oder so, du würdest das niemals machen. Der Mensch muss selber diese Eingeständnis haben. Ich bin krank, ich brauche Hilfe. Auch diese Hilfe, sich zu holen und drum zu bitten, ist halt auch nicht für jeden leicht.
Mhm.
Und diese Eingeständnis zu 100% die Wahrheit offen zu legen und alles sozusagen zu zeigen und zu sagen, hier, ich bin komplett verschuldet, komplett verschuldet. Und die 33.000 Euro war ja noch nicht mal die Summe, die ich verzockt habe. Also das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Da war ja noch eine viel, viel krassere Summe, die dann weg ist. Aber das Geld, das ich da verloren habe, ist jetzt, sag ich mal, war in meine Bildung. So sehe ich das. Also ist halt eine teure Bildung gewesen, aber halt eine lehrreiche Bildung, wo ich jetzt auch ja erhoffe, dass andere Leute auch diese Geschichte mitverfolgen und auch ja sehen, okay, ich bin einfach mal ehrlich und dann passiert halt auch mal was Gutes, ne?
Ja. Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, es gab schon Momente in der Vergangenheit, als du vielleicht selber noch nicht so einsichtig warst, aber was vielleicht von außen gekommen wären könnte, was dir geholfen hätte? Also hättest du dir irgendwas vom Außen gewünscht, was dir vielleicht so ein bisschen so einen Booster gegeben hätte Richtung Hilfesystem?
Ja, also ich kannte ja mal Leute, also entweder die Leute, die halt Zocker waren oder die halt keine Zocker waren. Ich kannte aber nie Leute tatsächlich in dem Umfeld, die Zocker waren und aufgehört haben und das geschafft haben.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich ja auch für das Buch entschieden und auch zu sagen, ich hatte mal auch früher einen Fußballtrainer, der hat noch nie Fußball gespielt und der wollte mir Fußball erklären, wo ich gesagt habe, ey, tut mir leid, du bist zwar eine Respektperson, weil du älter bist und weil du mit Sicherheit das auch gelernt hast alles, aber du hast noch nie gegen Fußball getreten. Also deswegen konnte ich den nie so wahrnehmen oder ernst nehmen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt das rausbringe und ich bin ja durch die Hölle gegangen, das ist ja alles, das weiß jeder. Also egal, wenn man den Kamin-Fort fragt, die kennen mich mit Sicherheit immer noch, dass ich halt so geisteskrank da unterwegs war. Und dass ich da rausgeschafft habe, dass die Leute sagen, okay, das ist auch einer von uns, die identifizieren sich mit mir. Und deswegen ist mir das auch wichtig, auch mit meiner Herkunft und auch mit meiner Religion und mit meinen Wurzeln zu sagen, das ist nicht ein normales Spiel, was dort betrieben wird. Das ist jetzt keine Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist auch nicht nur dein Geld und das ist auch nicht nur, das ist Geld von anderen Leuten, die sich da komplett verschuldet haben oder betrügerische Sachen gemacht haben, die im Gefängnis gelandet sind, wo die Familien sich getrennt haben, wo die Kinder mit den Eltern nichts mehr zu tun haben wollen. Und da muss man überlegen, also es geht nicht ums Geld, es geht auch um die Zeit, es geht auch um, man weiß ja nie, wann der letzte Tag ist, ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe auch immer auch Leuten in meinem Umfeld gesagt, als ich dann auch selber raus war, willst du als Zocker in Erinnerung bleiben bei deiner Familie oder willst du als Familienvater oder als Mama in Erinnerung bleiben? Und weil irgendwann wird der Tag kommen und wenn du dann sozusagen im Streit von deiner Familie gehst, da wirst du nicht glücklich, auch nicht oben. Wärst auch nicht glücklich, ne?
Das heißt, du hättest dir schon einfach eine Person gewünscht als Vorbild, der dir quasi auch so seine, ja, dich so darauf angesprochen hätte und seine Weisheiten oder sieben Hilfemöglichkeiten angeboten hätte oder dich zumindest mitgenommen zu irgendeiner Anlaufstelle.
Genau.
Meinst du, du hättest das damals angenommen?
Anfangs nicht, anfangs nicht, aber wenn ich so diese bitteren Momente habe, die waren dann immer meistens Sonntagmorgen oder Sonntagabend, das war immer so Standard. Wenn mich dann in dem Moment jemand gepackt hätte und gesagt hätte, hey, das geht so nicht weiter, so, und ich habe hier zum Beispiel jemanden, der das mal durchlebt hat, oder sogar am Montag, jetzt in dieser Woche am Montag kam jemand auch zu mir nach Hause und sagte auch, dass das in seinem Familienumfeld auch jemand betroffen ist und dass er auch mit Hilfe von dem Buch sehr viel gelernt hat und auch weiß, wie er dann damit umgehen kann und ob ich dann bereit wäre, auch mit dieser Person zu sprechen. Mhm. Ich habe gesagt, natürlich, selbstverständlich, jederzeit. Also das ist keine Frage. Also egal wann, ich habe gesagt, gib jedem meine Nummer weiter, gib jedem meine Adresse weiter, der die Hilfe braucht, soll mich aufsuchen oder wir treffen uns gemeinsam mit der Person und dann reden wir darüber. Sowas hätte ich mir schon gewünscht. Ne? Also das wäre dann auch natürlich ein Blickwinkel von jemand anderem, wenn man jetzt zum Beispiel, hat die Kollegin ja auch gerade gesagt, bei dem einen Fall, wo ich gesagt habe, mit dieser Suchtberatungsstelle, frag doch den, der das schon gemacht hat. So, und das ist ja gleiche, wenn jemand auf Mount Everest steigt, ja, dann, und du willst auch mal da drauf, dann fragst du den, der mal drauf war. Weil wenn du jetzt alleine losläufst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da nicht hochkommst. Das ist halt so, wo einer, der das durchlebt hat, mir hat mir auch mal ein Mentor gesagt, Modeling by Excellence. Wenn der es schon gemacht hat, dann kannst du es auch.
Ja, und das spricht ja wieder für die Selbsthilfegruppe, weil die wird ja von einer Person meistens geleitet, die selber auch schon mal eine bestimmte Suchterkrankung hatte. Also in dem Fall zum Beispiel die Spielsucht. Und viele, aber muss ich jetzt ehrlich sagen, haben eher Hemmungen davor. Also zumindest das, was ich hier erlebe am Hilfetelefon, lehnen das viele ab, weil da hört dann jemand zu oder da muss ich mich da irgendwie outen oder was auch immer. War das für dich auch am Anfang eher aufregend oder war das für dich klar, dass du dahin willst und Angebot nutzen willst?
Ich habe mich erstmal geschämt, dass das vielleicht jemand mitbekommen könnte. Also auch die ersten Male, als ich da zum Therapeuten reingelaufen bin, habe ich auch mal rechts, links hinter mir geguckt, ob das jemand sieht. Also das hat sich so angefühlt, als würde ich gerade irgendwie so ein Rotlichtmilieu besuchen oder so, wo ich dann, das ist ja also katastrophal. Also das ist ja ein Hilfezentrum. Da schämt man sich ja nicht, da muss er eigentlich mit breiter Brust reinlaufen, weil du weißt, okay, jetzt wird dir geholfen. Und ich erlebe das halt immer wieder, wenn die Leute in die Wettbude laufen, dann laufen die mit so voller Stolz da rein, als würden die gerade, keine Ahnung, ihren Doktortitel abholen. Aber im Therapiezentrum, da kommt die Scham. Ne? Und dann sagt man, anfangs habe ich mir auch gedacht, da wurde ja dann auch gesagt, ja, sag keinen, dass du spielsüchtig bist, sag keinen, dass du Therapie machst, sag keinen hier, sag keinen da, sag nicht, dass du das hast. Und ich habe das da einfach erzählt. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, egal was passiert, egal wer sauer auf mich ist, egal auch wenn meine eigene Familie mit mir keinen Kontakt haben will, das ist die Wahrheit und die Wahrheit tut weh, ja. Die Wahrheit ist hart, aber die Wahrheit hilft. Ne? Die Wahrheit hilft und diese ganze Druck und diese Last. Und ich habe dann gemerkt, auch wo ich das dann losgeworden bin, da sind mir, ich glaube, 5000 Kilo Last von den Schultern gefallen.
Ja, das glaube ich. Ja, total. Und vor allem war es ja wahrscheinlich einfach umso schwieriger, trotzdem diesen Hilfeweg zu wählen, weil so alle anderen gesagt haben, nee, mach das nicht.
Genau, ja. Viele haben auch mich belächelt, die sagen, du bist Mr. Typico, als ob du aufhörst.
Jetzt gehst du da reden oder was?
Ja, wen willst du denn verarschen? Ja. So, wen willst du denn verarschen? Ne?
Und, einmal Zocker, immer Zocker, hast du gesagt.
Ja, und ich habe auch einmal tatsächlich einen Bekannten im Familienumfeld auch gehabt, wo ich gesagt habe, ich fahre zur Therapie nach Duisburg-Rheinhausen und dann sagte die Person mir, ja, du fährst ja eh auf die Autobahn, du fährst ja eh so. an der Bude vorbei, kannst du mich da rauslassen? Dann habe ich gesagt, stell mal die Frage.
Alter.
Stell mal nochmal die Frage. Ich fahre gerade in Therapiezentrum.
Wegen Sucht.
Wegen Sucht. Und ich soll dich da rauslassen.
Ja, zum Zocken.
Ich habe gesagt,
Alter.
Du bist eine wichtige Person, aber ich fahre dich niemals dahin. Also vorher, ich habe auch niemals, ich habe niemals mehr jemandem Geld geliehen, der dort gespielt hat. Ich habe auch niemals jemanden irgendwo hingefahren. Nie im Leben. Ich habe gesagt, lieber sterbe ich, als diese Sache zu unterstützen. Das ist ja auch das Gleiche. Zum Beispiel, wenn mir jemand auf der Arbeit sagt, ja, du gehst ja gerade am Kiosk vorbei, kannst du mir Zigaretten mitnehmen? Das wäre nie im Leben. Würde ich niemals machen. Warum soll ich denn jemanden schaden? Dann meint ja, die Person sagt, ja, du hilfst mir doch dabei. Ja, ich sage, ja, ich helfe dir beim Abkratzen, aber das mehr auch nicht. Und das mache ich nicht. Ne? Mhm. Wenn du sagst zu mir, ja, hol mir mal was zu essen, dann hole ich dir, aber nicht Zigaretten oder Paysafer. Man wusste auch, kannst du mir eine Paysafe-Card mitnehmen? Da wusstest du zu 100%, was damit gemeint ist. Also ich kenne nur Paysafe-Card zum Beispiel nur für Socken. Ich weiß gar nicht, wofür man das sonst nutzt.
Gar keine Ahnung.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das Thema Co-Abhängigkeit. Vielleicht auch an dieser Stelle nochmal so für Angehörige vielleicht, die gerade zuhören. Was würdest du Angehörigen raten? Wie können die vielleicht auf betroffene Personen zugehen? Was denkst du, was am ehesten helfen könnte?
Also, dass man die Hilfe anbietet, dass man gemeinsam dahin geht. Mhm. Dass man auch sagt, du bist nicht allein. Mhm. Ich begleite dich. Die Person wird erstmal abblocken, aber schon, dann hat man ja schon mal eine Hilfestellung gegeben. Vielleicht auch mal eine Telefonnummer raussuchen und einfach mal da hinlegen und nicht sagen, ja, ich bleibe jetzt dabei, oder diese Kontrolle wird halt alles schlimmer machen. Zum Beispiel auch jetzt einer, der jetzt auch mir gesagt hat, ja, der ist nicht mehr süchtig, meiner im Familienkreis. Dann hat er gesagt, er hat sich auch überall sperren lassen. Er ist ja dann davon befreit. Ein Süchtiger wird immer Wege finden. Selbst wenn er draußen einen ehemaligen Spielsüchtigen findet und sagt, hey, lass mal einen würfeln. Wer die 6 als erstes bekommt, bekommt die 1.000 €. Das würden die machen. Das bekommt ja dann kein Mensch mit. Aber ich habe ja auch gesagt, wie kannst du feststellen, dass jemand süchtig ist oder Probleme hat? Frag ihn nach seiner Schufa-Auskunft. Hol dir die Schufa-Auskunft, weil die Schufa-Auskunft sagt dir sehr schnell, ob jemand süchtig ist, weil dann stehen da alle Kreditkarten drauf, alle Konten drauf und alles Mögliche. Bei mir war es halt so. Mhm. Ich habe versucht, mehrere Kreditkarten zu holen, ich habe versucht, mehrere Konten zu eröffnen, Kredite mir geholt und. Ja, wo dann irgendwann alles rot war, ne? Dann ging gar nichts mehr. Und wenn einer sagt, ich bin, oder du unbedingt das kontrollieren willst, und also die andere Person, die süchtig ist, wird das erstens niemals zulassen, oder du hast halt die Problematik, dann sagt die, okay, ich zeig dir das, aber danach will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du mir nicht vertraust. Ist halt so ein schwieriger Spagat, ne? Also zum einen, ja, du willst der Person vertrauen, du weißt aber, du kannst der Person nicht vertrauen, weil die Person ja nicht mit einem normalen, gesunden Menschenverstand rangeht, die ist ja leider krank aktuell, ja. Und das ist halt eine Hilfestellung. So, und da musst du dann halt auch klipp und klar sagen, zum Beispiel, ich habe den einen Herren auch geraten, lass dir das dann bestätigen, wenn du Sorge hast. Wenn er das macht, dann gut, wenn nicht, dann musst du halt auch damit leben. Aber auch als Hilfestellung zu sagen, hey, vielleicht weiß diese Person ja auch gar nicht mehr. Bei mir war das nämlich so, ich wusste gar nicht mehr, welche Gläubiger ich habe. Mhm. Ich habe irgendwann auch die Briefe gar nicht mehr aufgemacht. Und dann sieht er ja bei der Schufa-Auskunft, was er tatsächlich noch offen hat, ne? Mhm. Genau. Also unbedingt dranbleiben, aber trotzdem nicht zu extrem, weil so schreckt man die Leute ganz ab, so verliert man die Leute vielleicht ganz, vielleicht machen die ganz zu, vielleicht. Aber nichtsdestotrotz auch immer wissen, die Leute müssen trotzdem auf die Fresse fallen, ne? Mhm. Nur so lernen die. Eingeständnis, die Wahrheit, die muss von denen selber kommen.
Mhm. Ja. Auch das Thema Kontrolle begegnet mir häufig am Hilfetelefon, dass eben Angehörige die Idee bekommen, ich könnte ja einfach die Konten kontrollieren oder das Geld verwalten oder ihm ein bestimmtes oder ihr, also der betroffenen Person, ein bestimmtes Taschengeld auszahlen, um irgendwie so ein bisschen den Geldfluss zu kontrollieren.
Ja.
Was sind so deine Gedanken dazu?
Ich habe zum Beispiel von einem ehemaligen Kollegen, auch sehr, sehr guten Kollegen, der hat er verdient sehr viel Geld. Hat dann aber seiner damaligen Frau gesagt, hatte das Nettogehalt 1.000 € weniger angegeben. Das, was er bekommt, die hatten auch kein Gemeinschaftskonto. Er hat die 1.000 € immer verzockt. Hatte keiner gefragt. Wusste ja keiner. Deswegen war es immer so geschmeidig für ihn. So, und dann kam irgendwie, wie es der Zufall will, war einmal die Gehaltsabrechnung am Tisch, und dann hat die Frau gesehen, dass er 1.000 € mehr netto hat als angegeben. Und das auch mehrere Jahre. Was hast du denn mit dem Geld gemacht? War dann halt ein Riesenthema. Und auch mit den Konten. Ich habe ja selber auch bei Banken gearbeitet, ich habe bei der Börse gearbeitet. Die Leute können ja auch zig Konten haben, Online-Konten, hier Deutsche Bank, Sparkasse und allem drum und dran, kann doch keiner nachverfolgen. Du kannst ja ein Konto aufmachen, nur für die Partnerin zum Beispiel, Gemeinschaftskonto. Ja, und aber dann machst du halt nebenbei noch ein Konto, das kann man nicht kontrollieren.
Ich verstehe, also es gibt immer Grauzonen, und das ist ein...
Hast du keine Chance.
Ja.
Ja, da hast du keine Chance, das zu kontrollieren. Du merkst es aber an Verhalten. Man kann ja auch einfach mal sagen, einfach spaßeshalber oder Kontrolle halber, sollen wir am Wochenende mal Beispiel einfach mal nach Amsterdam fahren für 2-3 Tage. Die Person, die Geld hat, sagt ja. Die Person, die Nein hat, wird dann irgendeine Ausrede erfinden oder irgendwie einen Streit. Hat man ja in beiden Folgen, um am Wochenende nicht mit der Person wegzufahren, weil die das Geld lieber fürs Zocken nutzen will. Daran sieht man das. Wer macht diese Person zum Beispiel auch in der Kommunikation extra mal, wo man sich vielleicht fragt, hey, ich habe doch jetzt gerade gar nichts Böses gesagt. Warum reagiert die Person so empfindlich? Also auch solche Sachen sind auch so ein
Hinweis. Ne?
Hinweis. Ja, und was ich auch immer gesagt habe, die schlimmste Sucht in meinen Augen ist die Spielsucht, weil die halt unsichtbar ist.
Ja.
Bei dem Drogensüchtigen siehst du das vielleicht bei den Augen an oder bei Stichstellen in den
Körper.
Armen. Bei dem Alkoholiker siehst du diese trockene Haut oder man merkt einfach auch vom Verhalten her auch, dann schwankt er, wenn er halt auch dann betrunken ist und so. Ja, und aber oder auch zum Beispiel ein Raucher, dann riecht man das ja auch an der Kleidung und dann sieht man das ja auch meistens an den Zähnen, wenn die dann gelblich sind, je nachdem wie stark diese Person raucht. Aber bei dem Spielsüchtigen, wenn der das schlau macht, dann sieht das keiner. Dann sieht das keiner. Ja. Und dann bist du aber halt komplett alleine, obwohl du halt viele Leute um dich herum hast, du bist trotzdem ganz alleine.
Mhm. Ja. Also Kontrolle ist jetzt irgendwie auch nicht so ein guter Gedanke. Zumindest guter Gedanke, vielleicht aber keine gute Idee in der Umsetzung.
Wenn die Person will, dass man gemeinsam diese Kontrolle macht, dann ja, dann ist es in Ordnung. Wenn die Person sagt, guck mal, das sind meine Konten und sagt, klar, die kann trotzdem bescheißen, aber trotzdem, wenn diese Person dieses Gefühl hat von wegen, ja, hilf mir dabei bitte oder kontrolliere mein Geld oder wenn das Geld kommt, verteil du das an die Gläubiger oder was auch immer, dann ist es in Ordnung, aber man darf nicht, das ist so wie wenn man sich das so vorstellt, wenn du jetzt ein Wellensittchen in der Hand hast, wenn du deine Hand ganz aufmachst, fliegt der weg. Wenn du den ganz zudrückst, dann stirbt der Wellensittich. Du musst halt eine gesunde Mitte finden. Ne? Und das ist halt das Gleiche auch bei dem Spielsüchtigen oder auch grundsätzlich im Leben, auch mit Partner oder sonst was. Wenn man etwas zu krankhaft macht, dann geht die andere Person halt auch kaputt. Ne?
Okay, also der Goldweg wäre, die Person darauf anzusprechen, Hilfe anzubieten und auf keinen Fall finanziell unterstützen.
Genau, finanziell ist komplette Desaster. Also wenn man finanziell unterstützt, ich habe zum Beispiel auch meinen Freundeskreis immer gehört, einer war spielsüchtig, dann hat die Person sich über ihn beschwert. Hat die Person sich über ihn beschwert, dass er spielsüchtig ist, bei den Eltern alles und ist ja alles in Ordnung, schön. Aber die Person war auch die dann zu Weihnachten den Rubbellose gekauft hat, wo dann keiner verstand. Da habe ich ja immer, das ist doch komplett, also das
Paradox,
das ist ja auch Glücksspiel.
Ja.
Und das heißt ja nicht, weil nur Fußballwetten das war für mich kurios, wo ich denke. Ja. Du kannst aber die Leute dann auch auf eine Art nicht verurteilen, die das so machen, weil die kennen das ja gar nicht.
Mhm.
Die denken, okay, der ist nur fußballwettensüchtig und differenzieren das, aber das kann man nicht differenzieren.
Mhm.
Und ich habe ja auch im Vorfeld, auch vor dem Podcast gesagt, bei mir ist es sogar so, dass wenn zum Beispiel bei DM mir jemand ein Payback-Gewinnspiel mitgibt, ich direkt ablehne oder bei McDonald's hier die Becher, wo man Monopoly-Sachen gewinnen kann, ich auch diese Becher auch direkt wegschmeiße und diese Sachen da gar nicht abmache, weil ich diesen Glücksspiel Sicherung gar nicht mehr aktivieren will.
Mhm.
Ich habe da sehr großen Respekt vor, ich meide auch alles und bin jetzt ja seit 12 Jahren spielfrei, Gott sei Dank.
Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis auch, diesen ja augenscheinlich vielleicht harmlosen Dingen eben auch aus dem Weg zu gehen, weil irgendwo fängt es ja an. Und ich finde das super, dass du sagst, ich habe das auch im Blick und mache das bewusst nicht. Auch wenn es vielleicht erstmal eine Kleinigkeit ist, aber es könnte auch ein Einstieg sein.
Genau,
das Suchtgedächtnis. Ja.
Genau, wir hatten letztens auch in der Firma, hat einer gesagt, ja komm, wir machen hier so eine Wettrunde, Tipprunde. Und geht auch nicht um Geld, geht einfach nur um Fun. So, und ich weiß auch, wie meine Gedanken dann wären. Wenn ich da mitmachen würde und dann auch Ergebnisse tippen würde, dann sagt er, tipp doch einfach ein Ergebnis. Dann sage ich, nein, mache ich nicht. Dann sagt er, du bist doch Fußballexperte. Auch da.
Ei.
Dann sage ich, da habe ich aber gesagt, nein, bin ich nicht. Wenn ich Fußballexperte wäre, wäre ich bei Bayern München Fußballtrainer. Bin ich nicht, also bin ich kein Experte. So. Und will ich auch gar nicht sein. Weil früher wollte ich sein, aber jetzt will ich es gar nicht sein. Weil ich bin ja kein guter Mensch, wenn ich jetzt Fußballexperte bin. Und mittlerweile weiß ich ja, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle.
Ja, genau. Man kann ja ein Experte sein und trotzdem falsch liegen.
Genau. Und ich hatte dann die Sorge, wenn ich jetzt da den paar Ergebnisse mitteile und die dann tatsächlich eintreffen, dass inneres Ich sagt, boah, hättest du mal gespielt.
Ja.
Oder diese.
Da kommt wieder der Zocker-Ali.
Genau.
Dann.
Boah, ich hatte ja so viel Ahnung und hätte jetzt so und so und, Ich habe dir auch im Vorfeld auch gesagt, zum Beispiel, ich bin ja jetzt gerade, stecke jetzt gerade in der Scheidung, also in der Trennungsjahr läuft gerade. Und wenn ich früher in dieser Zeit das Trennungsjahr, ich war jetzt 8 Jahre mit meiner noch Ehefrau zusammen, und wenn das früher passiert wäre, ich hätte Haus und Hof, hätte ich alles verzockt. Aber jetzt bin ich so stark, dass, ja, natürlich ist das ein trauriger Moment oder ist nicht schön, auch wegen meiner Tochter, wir haben ja eine gemeinsame Tochter, dass sie halt nicht mehr jeden Tag bei mir ist und so, aber ich habe diese Kraft und Sicherheit, ich weiß, weil wenn ich da in diese alte Muster verfalle, ja, dann schade ich jeden um mir herum, und ich habe ja auch eine Verantwortung, Verpflichtung, und aber das wäre halt auch so ein Moment, oder auch zum Beispiel der Tod von meinem Vater, wo ich dann auch wieder geflüchtet wäre, und diese zwei großen Schicksalsschläge, sag ich mal, auch in meinem Leben, die haben mir jetzt auch gezeigt, dass ich gefestigt bin, ne, dass ich, also jetzt zum Beispiel, jeder kann ja, sag ich mal, auch groß reden, wenn er jetzt viel Geld verdient, guten Job hat, Partner, ein Kind und so, alles läuft gut. Aber erst in den Schicksalsschlägen merkst du, bist du wirklich gefestigt oder nicht.
Mhm. Ja, absolut. Und gehst du noch zur Psychotherapie?
Nee, gehe ich nicht. Aber ich habe tatsächlich überlegt, auch mal wieder einfach mal dahin zu gehen, weil es ist ja auch viel in meinem Leben auch passiert, und einfach mal mit ihm drüber sprechen, über den Alltag, weil ich finde, sowas ist sehr, sehr wichtig, und ich bin sehr, sehr froh, dass es in Deutschland, also das Gesundheitssystem in Deutschland ist ja wirklich sehr, 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 sehr gut, und die Hilfemöglichkeiten sind ja vorhanden, dass man auch einfach mal spricht. Mhm. Ne? Also zum Beispiel jemand, der nicht in dieser Situation ist, kann das ja nicht wissen, und deswegen auch einfach mal grundsätzlich einfach mal hingehen, und wenn der sagt, ach, alles gut, und du merkst, okay, das Gespräch war gut, aber vielleicht gibt es ja noch trotzdem andere Anregungen, wie man vielleicht sein Leben anders gestalten kann oder seine Gedanken anders steuert. Und deswegen empfehle ich jeden, also man geht jetzt nicht dahin also einfach nur Smalltalk oder so, sondern auch gezielte Themen ansprechen, ne? So wie Trennung oder Verlust oder was auch immer. Es gibt ja auch hier die, zum Beispiel, wenn jemand einen Schuldnerberater braucht, Diakonie, wo die Leute auch einhelfen, was auch kostenlos ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, was halt viele aber auch nicht wissen. Ne? Viele denken, okay, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Selbst wenn man keine Familie hat, die einen hilft, selbst wenn man keine Freunde hat, die einen helfen, oder selbst wenn man komplett alleine ist. Aber in Deutschland ist man wirklich nie alleine. Ja,
es gibt schon wirklich ein großes Angebot. Das von stimmt. Suchtberatungsstelle über Psychotherapie, Selbsthilfegruppen, Gruppentherapie, Kliniken, alles drum und dran. Warst du dann letzten Endes noch in der Reha-Klinik?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich war dann wirklich so gefestigt. Ich habe dann auch ein Jahr lang die Einzel- und Gruppensitzung gemacht. Ein Jahr lang ging das. Und da hat mein Therapeut gesagt, Ali, du brauchst das nicht mehr. Du kannst hier komplett rausgehen. Ich wollte aber weiterbleiben, und dann hat er gesagt, willst du nicht eine Selbsthilfegruppe selber gründen? Weil der meint, du machst das so stark und du bist richtig in jedem Thema dabei. Und
tolles Kompliment.
Ja, also ich war dann wirklich, und das ist auch immer in meinem Kopf geblieben. Das ist immer in meinem Kopf geblieben. Ich habe das dann damals nicht gemacht, weil ich noch nicht mich bereit gefühlt habe, aber ich fand, und dieser Gedanke ist halt immer in meinem Kopf geblieben, und ich hoffe, dass ich das irgendwann auch machen kann und werde. Ja. Deswegen habe ich euch ja auch schon gerade um Tipps und Hilfe gebeten.
Ja, es gibt ja auf jeden Fall auch die Möglichkeit, so einen Schein auf jeden Fall zu machen. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so 100%, wie genau es geht, aber das können wir alles noch googeln.
Genau.
Das ist kein Thema. Und du sagtest eben noch irgendwie, kam mir noch der Gedanke, dass du sagtest, du gehst so kleinen Triggern aus dem Weg, weil du Sorge hast, dass so dein Suchtgedächtnis wieder aufwacht. Und würdest du sagen, dass, ja, weil du sprachst auch im Buch, ist es immer mal wieder Zocker-Ali oder starker Ali, großer Ali. Es gibt so, finde ich, so ganz cool und plakativ, wie du auch zeigst, dass du so viele Komponenten in dir hast. Und würdest du sagen, dass Zocker-Ali noch da ist?
Nee, Zocker-Ali ist schon lange nicht mehr da. Der wurde also in dem Jahr begraben. den gibt's auch nicht mehr. Den gab's eigentlich auch nie. Das war einfach der hilflose Ali, der dann irgendwie Liebe, Anerkennung, Selbstwertgefühl irgendwie stärken wollte. Der dann halt komplett verloren war im Leben. Ja, und ja, jetzt hat man dann ihn auch gezeigt, wie es wirklich geht. Ja, also jetzt weiß ich, egal was in meinem Leben passiert, ne? Also natürlich will ich natürlich, dass viele, viele schöne Dinge passieren. Aber auch wenn schlimme Sachen passieren, dann sage ich auch, ja, das ist eine Herausforderung. Früher habe ich zum Beispiel gesagt, ein Problem ist ein Problem. Heute sehe ich ein Problem als Herausforderung, als Challenge, besser zu werden, mich zu entwickeln, weil wenn jetzt im Leben alles glatt läuft, dann wird ja keiner besser. Also zum Beispiel jeder hat ja Herausforderungen im Leben, sei es beruflich, privat und keine Ahnung, mit sich selbst oder Gesundheit etc. Und das stärkt einen ja. Also zum Beispiel auch die Sucht, das war für mich das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Das war wirklich das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Aber im Nachhinein war das aber meine Rettung. Mhm. Also weil ich musste durch jeden Gulli durchkriechen. Ich habe mich gefühlt wie ein gedemütigter Hund. Ich hab Leute nach Geld gebettelt fast, habe dann dafür irgendwelche Dienste gemacht, habe ich auch in dem Buch gesagt, dass ich die dann zum Beispiel zu irgendwo hingefahren habe, auch weiter weggefahren habe, einfach nur um ein paar Euros geliehen zu haben, nur um für den Abend zu spielen, und die anderen sind dann halt zum Beispiel feiern gegangen und ich bin dann nach Hause gegangen, habe dann Argentinien, Brasilien, Chile gespielt und dann in meinem Bett, habe dann da war dann so der Erbärmliche, der dann kein Geld hat. Obwohl ich ja eigentlich Geld hatte, aber ich habe damit lieber gezockt.
Ja.
Und das Geld war ja aber auch nicht meins. Ja. Und am Ende des Monats musste das ja eh wieder zurückgeben, ist ja nicht geschenkt. Mhm. Aber die Leute haben mich dann mehr oder weniger auch dafür auch ausgenutzt, dann, ne? Dass ich dann halt Geld gebraucht habe. Mhm. Vielleicht auch nicht bewusst, aber für mich war das trotzdem irgendwie ausnutzen.
Mhm. Ja. Aber von den Leuten hast du dich dann irgendwie halt auch im Verlauf der Therapie verabschiedet, also...
Genau.
Du hast dich distanziert, sagen wir mal so.
Ich habe tatsächlich also radikal alles sein lassen. Mhm. Ich hab dann auch mehrere Kellnerjobs gehabt. Ich habe auch entweder war ich halt ganze Zeit im Fitnessstudio und danach auch halt immer bei Kellnerjobs. Die Kellnerjobs haben ja auch viel Trinkgeld geschmissen und alles Mögliche. Das war ja dann auch gut, wo ich dann halt schnell auch meine Schulden bezahlen konnte nach und nach. Ich habe ja auch mit der Diakonie gesprochen und danach auch habe ich auch meine Familie um Hilfe gebeten. Meine Schwester hat tatsächlich gesagt, nein, wir helfen dir nicht. Du musst
finanziell,
ja. Da musst du selber durch, weil wenn ich dir jetzt helfe, dann helfe ich dir nicht. Da hat sie auch recht. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Dann sagt sie, geh lieber ins Gefängnis mit deinen Schulden, als dass wir dich jetzt retten. Ja. Und dann hat mein Schwager dann auch für mich gekämpft und dann hat meine Schwester mir dann eine Summe schon geliehen, was mir dann auch schon ein bisschen geholfen hat. Und ich werde auch nicht vergessen, da war auch ein Herr, wo ich dann auch gekellnert habe. Dann sagte er, habe ich ihn auch gesagt, hey, kannst du mir Vorschuss geben, weil ich habe jetzt bei der Bank einen Kredit von 13.000 Euro. Ich habe jetzt einen Vergleich gebeten und wir haben uns jetzt auf eine Summe geeinigt von 5.000 Euro, dass dann sozusagen 13.000 dann dicht sind, also komplett bezahlt sind. Und dann sagt der Ali, weißt du was, ich schenke dir das Geld. Dann sage ich, warum? Ich habe gesagt, warum? 5.000 ist sehr viel Geld. Und damit sind 13.000 beglichen. Mhm. Dann sagt er, ja, dadurch, dass du ja Fußballtrainer bist und dich halt alle Leute kennen, die kommen alle hier hin wegen dir und ich verdiene hier Schweinegeld durch dich. Nur allein, weil du hier arbeitest. Die kommen ja immer hier mit dir über Fußball sprechen,
wow,
und so.
Wow, sehr fair.
Und da hat er mir das geschenkt. Werde ich niemals vergessen.
Ja.
Werde ich niemals vergessen. Also das war auch eine sehr, sehr große Geste, wo ich dann auch gesagt habe zu mir selber, ich gehe den guten Weg und andere Leute helfen mir jetzt dabei. Mhm. Ne?
Das heißt, du würdest schon sagen, weil eben hatten wir ja darüber geredet, auf keinen Fall finanziell helfen. Und jetzt sagst du, es war dann doch am Ende zumindest sehr nützlich.
Ja.
Wo würdest du sagen, was war der Unterschied?
Da war es so, also sehr, sehr gutes Beispiel, da war es aber so, dass ich halt schon spielfrei war.
Mhm.
Ich war schon ein Jahr spielfrei, das heißt, das Geld, also wenn ich noch gespielt hätte, hätte ich diese 5.000 Euro gesagt, ich zahle die an oder bezahle die und hätte die nicht bezahlt.
Ja.
Aber da war es halt so, dass ich die dann in meiner Tasche haben konnte und auch schlafen konnte, weil früher war das also richtig geisteskrank. Ich konnte nicht schlafen, wenn ich weiß, ich habe Geld in der Tasche. Mhm. Ich konnte nicht schlafen. Das Geld musste weg. Vorher hatte ich keine Ruhe.
Ja, krass.
Mhm. Ja, und so und da war es dann halt so, und zum Beispiel jetzt hier mit meiner Schwester, die mir dann da nicht helfen wollte, im Nachgang verstehe ich das komplett. Mhm. Auch hätte sie mir nicht geholfen, wäre das die größte Hilfe. Also man muss wirklich komplett auf die Fresse fallen, komplett. Mhm. Und da war es dann halt so, dass da die finanzielle Hilfe dann schon da war. Aber man muss halt auch erkennen, viele sagen, okay, ich gehe jetzt in Therapie, hilfst du mir finanziell dann? So, dann sagt zum Beispiel die Ehefrau, ja, ich helfe dir. Aber der geht ja nur in Therapie, um das Geld zu bekommen,
ja,
und zockt dann weiter.
Ja.
So, lass dir mal ein Jahr in Therapie gehen, lass dir mal komplett befreit sein und dann hilf ihn. Dann, ja, kannst du finanziell, okay, helfen, aber nicht vorher.
Mhm. Du sagst, ja, also er muss schon irgendwie so einen Vertrauensvorschuss erstmal bieten, also, genau, zeigen, wirklich beweisen, ich bin jetzt so und so lange clean, ich bin abstinent und jetzt möchte ich hier meine letzten Schulden bezahlen und dann wäre es für dich irgendwie schon vertretbar, finanziell auszuhelfen.
Genau, genau. Ja. Aber erst, wenn er dann sozusagen die größten Schritte, mhm, gegangen ist, ja.
Ja.
Weil das ist ja auch keine Einbahnstraße. Ne? Mir hat mal auch mein Mentor gesagt, also wenn du 80% des Weges geht und die andere Person nur 20, ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ne? Also, mhm, muss schon, der meint, ich gehe gerne 60, aber die andere Person muss schon 40% entgegenkommen, dann ist in Ordnung. Selbst diesen Weg mache ich, aber so 80-20 auf gar keinen Fall.
Ja, sehr eindrücklich auf jeden Fall. Und jetzt reden wir auch schon total viel über die heutige Situation.
Ja.
Was würdest du sagen, inwiefern spielt dein Glauben eine Rolle?
Also ich sage so zu dem Glauben, also ich bin Moslem.
Mhm. Genau, das hattest du nämlich schon mal erwähnt.
Genau, ja. Ich bete jetzt nicht 5-mal am Tag und ich faste jetzt auch, mhm, nicht jedes Mal. Und natürlich gehört das auch alles zur Religion dazu. Aber ich habe ja, wie du auch siehst, ich habe ja auch Tattoos und so. Der eine sagt, das ist erlaubt, der eine sagt, das ist nicht erlaubt. Ich sehe aber zum Beispiel, alle Religionen gehören irgendwie zusammen. In jeder Religion geht es darum, ein guter Mensch zu sein. In jeder Religion geht es darum, anderen Leuten zu helfen und auch ehrlich zu sein. Und die bauen ja auch aufeinander auf. Deswegen würde ich auch niemals sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. So, jeder muss, also ich erwarte oder ich wünsche mir, dass jeder jeden respektiert, egal welche Herkunft, egal welche Religion, Geschlecht oder, mhm, sonst was. Das ist halt sehr, 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 sehr wichtig für mich. Und ja, der Glaube an Gott hat mir halt auch die Kraft gegeben. Also ich war wirklich, ich habe immer zu Gott gebetet auch vor dem Schlafengehen, wo ich gesagt habe, bitte lieber Gott, hilf mir, sei für mich da, zeig mir den richtigen Weg, bitte erlaube mir auch gute Menschen kennenzulernen. Ich verspreche dir auch, dass ich nicht mehr da zurückkehre in diese Hölle. Ja, und dann habe ich gemerkt, umso mehr ich mich von dieser Glücksspielwelt distanziert habe, umso mehr habe ich von Gott bekommen. Mhm. Und ich weiß, dass Gott, also der eine sagt Universum, der eine sagt Karma, der eine sagt so. Für mich ist alles vollkommen in Ordnung. Jeder soll anders glauben, was er will. Hauptsache, man glaubt an etwas, weil da zieht man ja die Kraft her. Und Hoffnung oder zum Beispiel, man weiß ja auch, wenn irgendjemand von der Familie gerade im Sterben liegt, mhm, der Mensch betet, egal ob zum Universum, egal oder sonst, aber man, in diesen Momenten betet man. Und bei mir war es halt auch dieser Moment, wo ich dann auch
am, ja, Boden war.
Am, ja, Boden und, mhm, unter der Erde. Also am Boden wäre ja noch gut. Ich war ja unter der Erde, mhm, schon. Ja, und da habe ich dann auch gebetet und gesagt, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Und dann hat er dann auch meine Gebete erhört. Und seit dem Moment, als ich dann diesen Weg eingeschlagen habe, also egal, was ich gemacht habe, egal, wo ich war, ich wurde immer befördert, ich habe immer die höhere Stelle bekommen. Ich habe mich dann auf Stellen beworben, wo ich gesagt habe, ich bekomme die eh nie. Also mich sieht doch niemals jemand auf dieser Stelle, wo ich selber gesagt habe, was sehen die in mir gerade? Und dann, aber dann diese Überzeugung dann da bei den Vorstellungsgesprächen und auch bei den ganzen, ich wurde dann überall wirklich, also das ist jetzt auch nicht, soll jetzt auch nicht arrogant klingen, aber ich wurde überall immer befördert. Egal, sei es beim Fußball, sei es auf der Arbeit. Mhm. Und immer haben die gesagt, ja, hey, und die kamen auch von alleine auf mich zu und sagen, hey, guck mal hier, die Stelle, die ist doch extra für dich und hin und her. Wo ich gesagt habe, wow.
Mhm.
Ja.
Ja, total gut. Und da finde ich, ja, geht deine Kommunikationsgabe wieder, kommst zur Geltung.
Ja, genau.
Die hast du gut ausreifen lassen, all deinen, ich finde sogar tatsächlich wahrscheinlich auch am ehesten in der Spielsuchtzeit, wo du ja so viel andere Leute, ja, manipulieren musstest oder irgendwelche dir wieder neue Geschichten ausdenken musstest.
Mhm.
Und ich glaube, das schärft ja total die Kommunikation und das Denken. Ja. Also die auch das Ablesen, was das Gegenüber wohl gerade denkt, um, mhm, darauf einzugehen.
Genau.
Und ich finde, das kann man vielleicht ja auch so auslegen, dass das vielleicht auch in dieser Hinsicht ganz gut war, dass du deinen Skill trainieren konntest,
mhm,
und heute ja ganz anders einsetzt,
genau,
beruflich und damit ja Gutes tust.
Genau, also früher habe ich Schlechtes damit getan, mhm, ja, also manipulativ, sag ich mal, oder auch bewusst, sag ich mal, irgendwie selbst irgendwie am Leben zu bleiben. Ja, also ich habe ja auch in vorigen Staffeln auch gesagt, Gott sei Dank habe ich nie diese, ja, das war auch nicht schön, also auch Lügen ist nicht schön, ist definitiv, mhm, falsch, aber ich habe jetzt nie, es kam jetzt nie so dazu, dass ich dann ins Gefängnis musste, mhm, oder dass ich jemanden ausgeraubt habe.
Genau,
mhm, diese kriminellen Dinge, also da war mein Schamgefühl und ja, auch mein...
Da war deine Grenze.
Da war meine Grenze und mein Anstand dann da. So, aber jetzt in der heutigen Zeit, also ich bin ja Projektleiter und Ausbilder im Vertrieb in der Automobilbranche, bin jetzt seit über 4 Jahren da. Also ist für mich, ich sag wirklich, das ist für mich keine Arbeit. Mhm. Warum? Weil das mein Hobby ist.
Ja.
Also ich feiere das jeden Tag, ich fahre da gerne hin, ich arbeite Samstag, Sonntag, ich bin abends, nachher, wenn ich jetzt zum Beispiel von hier aus nach Hause fahre, werde ich auch mit Sicherheit ein paar Gespräche führen und wir betreuen halt 12 Autohäuser in Deutschland, wo dann auch oft Leute auch mich was fragen und wo ich dann auch helfen kann und auch Tipps geben kann. Früher, zu der Zockerzeit, hätte einer mir gesagt, du wirst in diese Position irgendwann haben. Ich hätte ihn ausgelacht.
Ich feiere das einfach, dass du so deine Kommunikation so sehr quasi jetzt so zu deinem Vorteil nutzt und dein Leben sich ja quasi sehr darum dreht.
Genau.
Im wahrsten Sinne, also von dem Outing, Therapie und so weiter und jetzt beruflich, also finde ich einfach Wahnsinn.
Danke. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, was ich auch immer wieder bringe bei den Bewerbern bei mir auf Arbeit. Dann sagen die, ich möchte mich gerne hier bewerben. Dann sage ich, warum möchtest du dich denn gerne? Dann sage ich, worauf will ich hinaus? Aus einem ich möchte gerne wird höchstens ein möchte gern. Mhm. Bist du ein möchte gern oder willst du lieber sagen, ich will die Stelle haben?
Genau.
Das heißt, dann bist du ein willensstarker Hai. Wie stark ist dein Wille? Mit diesem möchte.
Achtung Wortwahl, ne?
Genau, Achtung Wortwahl. Oder einer ruft mich an und sagt, ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Also bis jetzt gerade hast du mich nicht gestört, aber dadurch, ich achte extrem auf jedes Wort, was ich benutze oder was ich auch höre. Mhm. Ich gebe dann auch die Hilfestellungen. Und wenn du dann zum Beispiel auch einen Verkäufer ruft, einen Kunde an und sagt, ich hoffe, ich störe sie nicht, dann sage ich, du hast keine Ahnung von dem, was du machst. Weil du störst den, indem du das sagst. Mhm. Und wenn du ihn stören solltest, dann sagt er dir das schon.
Mhm. Ja, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt, auch aus psychologischer Sicht denke ich gerade, das prägt ja das Mindset, so wie ich spreche, das ist natürlich, macht das einen Unterschied, ob ich sage, ich möchte mich bewerben oder ich komme und bewerbe mich, ich will die Stelle.
Ja.
Ne?
Dann frage ich mich, möchte ich einen möchte gern oder möchte ich jemanden, der die unbedingt will?
Das zeigt ja auch schon die Haltung und je nachdem stärkt es das Selbstwertgefühl oder ist es so ein bisschen was Unsicheres, Wackeliges?
Das stimmt, ja. Und da war halt, und dadurch, dass die Kommunikation, und das war ja der Schlüssel, worauf ich auch hinaus wollte vorhin, ich habe ja die Trainerstelle bekommen, danach bin ich ja in der Trainerstelle reingewachsen, habe dann auch andere Vereine trainiert, auch höherklassige Vereine. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Trainersein was mit mir macht. Und dann habe ich bei einer Stelle, auch in einem großen Kommunikationsunternehmen gearbeitet und dann habe ich gemerkt, da wurde eine Teamleiterstelle frei. Und habe ich gesagt, komm, bewirb dich einfach. Und die Mutter meiner Tochter hat dann auch gesagt, hey, du schaffst das mit links. Ich habe gesagt, die nehme ich im Leben nicht so als Führungskraft. Ich war noch nie Führungskraft. Dann sagt die, doch, du bist doch Führungskraft, du machst doch Fußballtrainer seit Jahren. Da sage ich auch, stimmt, aber ich habe gesagt, da bezahlen die mich aber jetzt nur so mit Taschengeld mäßig. aber das ist ja jetzt nichts Besonderes. Dann meint die, doch, mach das mal. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich da gut überzeugt und dann habe ich mich ein Teamleiter. Ich war selber überrascht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da waren auch noch 3-4 andere Leute. Also wenn ich jetzt der Einzige wäre, dann hätte ich gesagt, okay, die haben eh keine andere Möglichkeit. Aber da waren dann andere Leute, die haben auch richtig klasse Assessment Center gemacht und dann haben die gesagt, ja, warum wollen Sie denn Führungskraft werden? Was haben Sie denn davon? Außer mehr Geld. Dann habe ich gesagt, ich will, dass die Leute nicht als Zahl gesehen werden. Ich will, dass die Menschen auch dass sie ein Gesicht da haben, dass die auch die Möglichkeit haben, auch hier zu wachsen. Weil immer im Vertrieb ist das am meisten so, da steht Personalnummer 167, hat so und so viel verkauft, Personalnummer so und so. Da habe ich die Frage gestellt, derjenige, der im letzten Monat die meisten Zahlen, das heißt, ihr ganzes Gehalt hier bezahlt. Wissen Sie den Namen? Nein. Ich habe gesagt, sehen Sie, das ist der Grund, warum ich hier sitze. Weil das ist auch Respekt. Ich bin auch jemand, der sagt das ja direkt. Ich habe gesagt, das ist sehr respektlos von Ihnen, nicht den Namen zu wissen, von dem besten Mitarbeiter von hier. Warum nicht? Warum wissen Sie denn nicht?
Ich habe gesagt, das ist schon sehr provokativ.
Ja, ich habe dann auch wirklich auch provoziert, auch so gestichelt. Mhm. Und ich habe gesagt, Sie sitzen dann vielleicht nicht hier richtig. Ne? Ja. Aber dann bin ich in Erinnerung geblieben. Da meinen die, das war frech, aber ehrlich. Und die meinen, wir brauchen halt auch in den Führungsrollen brauchen wir auch Leute, die halt diese Konfrontation auch eingehen.
Arsch in der Hose haben, würde ich sagen.
Ja. Im Ruhrpott sagt man, hier geigt man sich seine Meinung.
Hammer, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz viele Leute sich angesprochen fühlen und das Hilfesystem in Anspruch nehmen. Für alle, die zuhören, wenn ihr Probleme habt oder Angehörige habt, die Probleme haben mit Glücksspiel, gerne hier nochmal unsere Telefonnummer 0800 077 6611. Wir sind Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr erreichbar, natürlich kostenlos. In der letzten Folge, fünfte Folge, die erwartet euch gleich, wenn ihr nochmal reinschalten würdet. Da wollen wir einfach nur über das Hier und Jetzt sprechen und was man vielleicht so als Anregung mitgeben kann.
Danke für eure Zeit.